Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2006. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de.
Chemnitzer Linux-Tage.
Ja, eins vorweg. Ich habe den Vortrag heute Morgen ganz schnell noch zusammengestrickt. Ich hoffe, er ist gut gelungen. Ansonsten stehe ich gerne jederzeit hinterher noch für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Er ist auch nicht so lang wie der letzte, von dem her werden wir auch, denke ich, nicht die Zeit überziehen, sondern werden am Schluss auch noch ein bisschen Zeit übrig haben. Aber den Luftfilter reinige ich jetzt nicht, nein. Ich hoffe, das geht weg. Ja, Thema wurde ja bereits angekündigt, Qualität in der Wikipedia. Das ist ja im Endeffekt momentan ein recht aktuelles Thema. Wurden bestimmte Beispiele ja auch in den Medien verbreitet, sage ich mal, darüber diskutiert. Viele Leute schwanken zwischen bedingungsloser Hingabe zur Wikipedia als die Quelle schlechthin, während andere wieder warnen und von Bildzeitungsniveau sprechen. Ich denke, und das hoffe ich, wird auch der Vortrag zeigen, die Wahrheit liegt dazwischen. Ja, so mal vorausgefragt. Wer von Ihnen hat schon mit der Wikipedia zu tun gehabt? Wer kennt Wikipedia an sich schon? Gut, dann werden wir nachher mehr Zeit zum Diskutieren haben, weil ich die ersten Folien dann ganz schnell durchgehen kann. Ich glaube, ich sollte mal die Gegenprobe machen. Gibt es jemanden, der das Wiki-Prinzip oder Wikipedia noch nicht kennt? Weil nicht, dass ich jetzt da... Okay, also dann gehe ich noch kurz drauf ein, auf jeden Fall. Und dann die entsprechenden Probleme, wie wir damit umgehen oder also was wir einerseits bereits tun und andererseits, was wir uns überlegt haben, in Zukunft zu tun. Und dann weiterführende Informationen und dann hoffe ich, dass wir noch eine schöne Diskussion haben werden. Ganz kurz was zu meiner Person. Manuel Schneider wurde schon gesagt, 24 Jahre alt, gelernter Fachinformatiker als Ausbildungsberuf. Momentan Student der angewandten Informatik an der Fachhochschule in der Schweiz in Basel, wohnhaft aber in Südwestdeutschland. Gründer und Mitarbeiter bei der All Things Open Projektgruppe, einer Gruppe, die versucht, Open Source Projekte miteinander zu vernetzen, zu unterstützen. Und in der Wikipedia selber Autor, allerdings nicht so wahnsinnig aktiv. Also ich gehöre nicht zu den Leuten mit den vierstelligen Edits, wie man so schön sagt, also Anzahl der Bearbeitungen im Artikelnamensraum, sondern bin da auch mehr so, gemäß All Things Open Projektgruppe so unterstützend tätig. Zum Beispiel bei der Gründung des Schweizer Wikimedia Vereins oder Pressearbeit in der alemannischen Wikipedia oder dergleichen. Also ja, Benutzername für die, die da sind. Die Einführung, die wir gemäß Wiki-Prinzip schnell machen wollen, weil Wiki heißt nämlich auf Hawaiianisch schnell. Und es wurde ursprünglich schon vor einigen Jahren entwickelt als Wiki-Wiki-Web, also als schnell-schnelles Netz. Das Besondere am Wiki ist im Endeffekt, es ist eine Software, die auf dem Webserver läuft, die es ermöglicht, Webseiten direkt zu ändern. Das heißt, der Besucher kann die Webseite ansehen, er kann sie auch sofort ändern. Natürlich gibt es gewisse Kontrollmechanismen auch. Es gibt auch Wikis, die sind zum Beispiel geschlossen, also die sind nicht direkt, da kann nicht jeder drin ändern oder so. Ja, eine baumähnliche Linkstruktur. Ich habe vorhin lange überlegt, wie man das formuliert, wie man das am besten sagt. Im Endeffekt werden neue Seiten dadurch generiert, indem ich auf einer bestehenden Seite einen Link einfüge. Das heißt, einen Begriff als Link markiere in der Software, die jetzt bei Wikipedia verwendet wird, dem MediaWiki. Passiert das dadurch, dass man zwei eckige Klammern macht, also doppelt. Dadurch wird das ein neuer Artikel mit dem Begriff. Und der erscheint dann in dem Text als Link. Und den kann ich da anklicken und dann erhalte ich entweder den Inhalt dieser Seite oder wenn die noch nicht existiert, ein leeres Textfeld und dann kann ich den Inhalt da eintragen. Gut, da die meisten Leute ja Wikipedia und so schon kennen, glaube ich, brauche ich das nicht demonstrieren, oder? Sonst zeige ich das. Okay. Ja, was ist Wikipedia? Im Gegensatz zu dem Wiki-Prinzip, das ist ja nur die Technologie, die der Sache zugrunde liegt. Wikipedia ist ein Projekt mit dem Ziel, dass eine Enzyklopädie erstellt werden soll. Oder manche Leute formulieren das auch ein bisschen umfassender, globaler, die sagen, das gesamte Weltwissen soll zusammengetragen werden in einem riesengroßen, durch die Community betriebenen Projekt. Da ist natürlich das Wiki-Prinzip relativ sinnvoll oder mag sinnvoll erscheinen, zumindest dachten das Jimbo Wales und sein Kollege, dessen Namen mir momentan nicht bekannt ist oder entfallen ist. Die beiden Herren, die ursprünglich Nupedia gegründet hatten, das allerdings noch ganz abgeschlossen funktioniert hat und daher nicht so gewachsen ist wie geplant. Und dann kam man auf die Idee, dieses Wiki-Prinzip zu nutzen und eine öffentliche Seite zu erstellen. Ursprünglich sollte das nur dazu dienen, Inhalte zu generieren, die man dann in eine kommerzielle Enzyklopädie integrieren kann. Aber ziemlich schnell hat sich herausgestellt, dass dieses Projekt ein dermaßen Wachstumpotenzial hat und dass man es so belassen hat, wie es jetzt läuft. Das heißt, ja, die Enzyklopädie ist für jeden erreichbar und für jeden auch ja, änderbar im Endeffekt. Damit da keine bösen Dinge geschehen, sind diese ganzen Inhalte unter der GNU Free Documentation License veröffentlicht, unter der GFDL. Das ist quasi das entsprechende Pendant zur GPL, die ja in der Software verwendet wird. Das heißt, die Inhalte sind frei, verfügbar, dürfen verändert werden. Natürlich müssen die Urheberrechte berücksichtigt werden, sprich die Autoren müssen genannt werden, die da mitgeschrieben, mitgearbeitet haben an diesen Dokumenten. Aber es ist, und das darf nicht verwechselt werden mit frei, es ist eine kommerzielle Nutzung möglich, die auch in der Wikipedia bereits recht erfolgreich geschieht. Da komme ich später drauf. Dieser Punkt muss man sich vor allem auch unter dem Gesichtspunkt vor Augen halten. Viele Leute gehen hin und laden zum Beispiel, fragen Leute nach Fotos oder anderen Medien für die Wikipedia. Würdest du das freigeben für die Wikipedia? Sagen viele Leute, ja, ist kein Thema, nimm halt, mach halt. Und das funktioniert eben nicht. Das da ist leider nicht möglich. Es muss definitiv ein Einverständnis mit der GNU Free Documentation License vorliegen von dem entsprechenden Rechteinhaber, weil sonst die kommerzielle Nutzung ja nicht möglich ist. Viele Leute sagen ja, solange das nur in der Wikipedia steht, ist das in Ordnung. Aber die Wikipedia steht dazu und dafür, dass diese Inhalte ja frei verwendet werden dürfen, auch in anderen Projekten. Und deswegen müssen natürlich alles, was da reinfließt, muss natürlich dementsprechend auch so frei sein, damit das überhaupt funktioniert. Ja. Die Objektivität, also es geht in Richtung Qualität im Endeffekt, der Inhalte soll eigentlich dadurch gewahrt werden, dass man sich auf einen sogenannten Leitsatz geeinigt hat, des neutralen Standpunktes, wird immer wieder in der Wikipedia zitiert mit NPOV, das kommt vom Englischen Neutral Point of View. Und nicht so oft erlebt man Diskussionen, ob jetzt etwas NPOV oder POV ist, also ob jetzt was wirklich neutral ist oder ob es nur eine subjektive Ansicht ist. Ziel der ganzen Sache ist natürlich, es soll objektiv sein. Ja, nur dann ist es auch wirklich enzyklopädisch. Ja, die Idee, die dahinter steckt, jeder Beitrag verbessert die Qualität des Projektes. So könnte man annehmen in einer idealen Welt. Das heißt, jeder, der auf die Seite drauf geht und irgendwas ändert, verbessert es ja. So funktioniert es ja auch beim Quellcode relativ gut, also von Software, nur ist da halt die Kontrolle besser. Also, weil die Projekte immer relativ eingeschränkter sind in ihrem Umfang und da mehr Leute dasselbe in die Hand nehmen und andererseits auch nicht ja, jeder, der mitmachen kann, der lesen und schreiben kann, sondern halt natürlich nur Leute, die A, programmieren und B, genau in diesem Softwareprojekt auch wirklich sich einbringen wollen und können. Und da kommen wir dann schon zu den Problemen. Fehler können bei der Erkennung derselbigen, also wenn jemand Biologe ist und er geht auf eine Seite und sagt, da steht Humbug auf der Seite, dann braucht er sich nicht darüber aufregen, sondern in dem Moment, wo er sich darüber ärgert, hätte er es eigentlich bereits schon korrigieren können und damit ist quasi die Seite schon wieder ja, sauber und verbessert worden. In der Praxis sieht es leider so aus, dass die Wikipedia und anderen Wikimedia-Projekten, die auf dieser Basis funktionieren, unter Vandalismus leiden. Das heißt, es kommen Leute rein, die schreiben einfach mal zum Spaß was rein. Oder man kann ja alles ändern. Ich gehe einfach mal hin und lösche einfach mal den Inhalt einer Seite. Das ist ja ganz lustig. Oder es haben uns auch schon Mails erreicht. Da stand drin, sehr geehrter Webmaster, Ihre Seite ist kaputt. Man kann die Inhalte ändern. Ja. Dann gibt es natürlich so Situationen, was ich angesprochen habe mit dem Neutral Point of View, es gibt halt unterschiedliche Ansichten trotz allem und jeder meint, dass seine die neutrale sei und dann wird darüber gestritten und jeder ändert den Artikel und der nächste ändert ihn wieder zurück und das geht dann 25 Mal hin und her. Das hat schon zu der Begriffsbildung des Edit Wars geführt, also des Bearbeitungskrieges. Da muss man dann irgendwas tun, irgendwie Möglichkeiten zu finden, diese Probleme zu schlichten. Ja, es gibt Extremisten, die also eine ganz polarisierende Meinung vertreten und diese auch unbedingt in der Wikipedia finden möchten. Es gibt Leute mit Halbwissen, die meinen, ah, ich habe mal gehört und dann schreiben die das rein und andere Leute lesen das und denken, das sei Fakt. Oder irgendwelche Gerüchte, das gefährdet natürlich die Qualität der Wikipedia, der Inhalte. Und bei der ständig steigenden Anzahl von Änderungen, also wir liegen ja mittlerweile bei knapp 400.000 Artikeln, ist dementsprechend hoch sind auch die Änderungen pro Tag. Es gibt einen IRC-Channel, also so einen Chatraum, in dem man alle Änderungen nachvollziehen kann und da läuft der Text gerade so durch. Also da sieht man mal, wie viel da die ganze Zeit passiert. Und diese Änderungen sind natürlich auch fast nicht mehr zu kontrollieren. Es gibt natürlich viele Leute, die haben Beobachtungslisten, also Artikel, an denen sie gearbeitet haben, werden gespeichert im System oder können gespeichert werden durch Setzen eines Hakens. Und dann kann man sich so eine Übersichtsseite aufrufen, wo man dann alle Änderungen an diesen Artikeln sieht und dann kann man sich immer die Unterschiede anschauen und somit kann man relativ leicht kontrollieren, ist die Änderung jetzt sinnvoll gewesen oder nicht. Aber bei eben so einer großen Anzahl von Artikeln und Änderungen gibt es einfach nicht mehr genügend Leute, die sämtliche Artikel da im Augenblick behalten können. Man hat auch noch schon überlegt, Seiten einzurichten, wo man irgendwie sieht, welche Artikel zu sehr oft und welche weniger oft beobachtet wird. Problem ist, denn wir nutzen natürlich Vandalen genau diese Seite, um sich die Artikel zu suchen, die nicht beachtet werden, um dort ihre Meinung reinzusetzen oder ihr Schindluder zu treiben. Ja, wir haben mal ein paar Beispiele. Mai 2005, Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen. In zwei Artikeln über hochrangige Politiker wurden durch IP-Adressen, das ist ja mal ersichtlich, des Bundestages geändert. Und es wurden gewisse kritische Passagen gelöscht. Es wurde entdeckt. Das Schöne ist, dass wahrscheinlich gerade bei Politikern es viele Leute sind, die da einen Blick drauf haben. Die John-Seigenthaler-Affäre ist wahrscheinlich jedem bekannt. Oder die ging ganz groß durch die Medien. Da war in der englischsprachigen Wikipedia wurden bestimmte Falschbehauptungen aufgestellt. John Seigenthaler Senior hätte mit der Ermordung Kennedys irgendwelche Verbindungen. Er hätte irgendwie mal eine Weile in der UdSSR gelebt und solche Dinge. Das kam irgendwann raus und zwar blöderweise dadurch, dass der Herr, um den es geht, seinen eigenen Artikel gelesen hat und eben diese Sachen gelesen hat, die da seit 4 Monaten drin gestanden haben und sich ja an die Presse gewandt hat. Natürlich wurde das sofort geändert und zurückgesetzt auf die letzte Version. In der Wikipedia sind sämtliche Versionen ja immer hinterlegt. Man kann jede Änderung zwischen verschiedenen Versionen auch nachprüfen, also sich quasi nur die Unterschiede ausgeben lassen. Solche Dinge sind drin, aber Ja, wenn die Änderung halt nicht auffällt und dann durchgeht, ist natürlich, dann steht es erstmal drin. Im Endeffekt ist die Affäre ja so ausgegangen, dass ich dann, der Provider wollte dann nicht groß mitspielen mit Herausgabe der IP-Adresse, beziehungsweise der Daten, die zu der IP-Adresse gehören. Und dann irgendwann dann doch, und dann hat der Mitarbeiter einer Firma, der im Büro diese Änderungen vorgenommen hat, hat dann irgendwie vorsorglich gekündigt, um Schaden von der Firma abzuwenden, und hat sich bei dem Herrn persönlich entschuldigt, und woraufhin sich dann Herr Seigenthaler dafür engagiert hat, dass er seinen Arbeitsplatz zurückbekommt, weil er die Entschuldigung angenommen hat. Und der Kommentar, das ist eigentlich das Wichtigste an der Sache, der Kommentar war, ja, ich hielt diese Webseite für einen Scherz. Und damit wurde quasi die Eintragung begründet. Oder habe ich einen Namen aus Versehen gelöscht? Vorfall um Bertrand Meyer. Das ist ein Informatikdozent an der ETH in Zürich, relativ bekannt, weil Entwickler einer Programmiersprache, ich glaube Dylan, bin mir nicht sicher, ja, da war auch ein Heise zu lesen, gerade über die Weihnachtsfeiertage. Wikipedia schreibt Informatikprofessor tot. Vermutlich war es ein Student, also einer seiner Studenten, der eingetragen hat, er sei am ersten Weihnachtsfeiertag überraschend verstorben, und ein Zusammenhang mit der direkt vor Weihnachten geschriebenen Prüfung wird ausgeschlossen. Ja, wer weiß. Gut, der Herr Meyer ist selber relativ angetan von der Wikipedia. Er hat auch später auf den Seiten von der ETH, da gibt es auch so eine Art internes Magazin, hat er mal einen Artikel verfasst über diese Thematik und eigentlich sich da sehr lobend über die Wikipedia geäußert. Also er hat es mit Fassung getragen. Glücklicherweise, er hat es auch nicht selber entdeckt, sondern es wurde von der Wikipedia selbst festgestellt und behoben. Also ich glaube, 1-2 Tage war diese Sache da im Netz gestanden. Ja, genau, er stand nicht auf der Homepage. Er stand auf der Homepage der kürzlich Verstorbenen. Ja. Dann fällt es natürlich auch relativ leicht auf. Ja. Beziehungsweise, wenn er nicht drauf gestanden wäre, wäre es auch aufgefallen, weil, also dann wäre es halt aufgefallen, dass das Todesdatum nicht stimmen kann, wenn er angeblich tot ist, aber trotzdem nicht kürzlich verstorben. Ja, zurück zum Thema. Abgeordnete der USA, vielleicht ein Thema mit noch größerer Tragweite, wurde wiederholt versucht, entsprechende Änderungen an Artikeln von Abgeordneten aus dem US-Senat vorzunehmen. Und zwar halt mit IP-Adressen aus dem US-Senat. Diese Adressen sind ja nachvollziehbar, weil US-Senat ja eigene Adressen hat. Und da wurde dann mit Artikelsperrungen und dergleichen reagiert, und das war eine relativ mühsame Sache, weil das da auch, glaube ich, einige Tage hin und her gegangen ist. Ja, neuralgische Punkte für eben die genannten Probleme sind natürlich solche Grenzwissenschaften wie UFO-Forschung, Astrologie und so weiter, wo es nicht unbedingt so gesicherte Erkenntnisse darüber gibt. Und auch sehr viel, bei sehr viel Informationen zu überlegen ist, ob das jetzt mehr auf Glauben oder auf echter Forschung oder auf echten Fakten beruht. Daher ist es natürlich auch schwierig wiederum zu kontrollieren, weil es auch wenig entsprechendes Material dazu gibt. Vor allem wenig Material, das als Indiz gelten könnte. Also nur weil es in einer Quelle steht, heißt ja nicht, dass es richtig ist. Man bräuchte ja mehrere unabhängige Quellen, wo man die gleichen Informationen auch nachprüfen kann. Bei Personen von aktuellem Interesse, das ist natürlich auch klar, dass da gerne was reingeschrieben wird. Entweder aus Eigeninteresse, Selbstdarstellung oder weil andere Leute sich halt einfach drüber lustig machen wollen. Dasselbe gilt für Politik, wo da natürlich erschwerend hinzukommt, dass die Politiker mittlerweile festgestellt hat, dass die Wikipedia größere Zugriffszahlen hat als zum Beispiel CNN. Also was hilft dann also ein Fernsehduell, wenn in der Wikipedia was drinsteht, was mir nicht passt? Also ist das natürlich der Punkt der Wahl, also der wo man den Hebel ansetzt, Wahlkampf zu betreiben. Und Geisteswissenschaften ist natürlich in der Natur der Sache, dass die zum Teil auch viel auf Philosophie und Glauben beruhen, wo man verschiedene Dinge unterschiedlich auslegen und natürlich dann entsprechend wunderbar drüber streiten kann. Ja, wie führt jetzt die Wikipedia eigentlich Qualitätssicherung durch? Bis jetzt gab es sogenannte Schnelllöschanträge. Das heißt also, wenn jemand offensichtlich einen unsinnigen Artikel eingestellt hat, dann wurde da einfach ein Schnelllöschantrag gestellt. Das wurde dann kurz unter den Administratoren diskutiert und dann war eigentlich dieser Artikel innerhalb von wenigen Minuten nach Stellung des Antrags auch wirklich aus dem System entfernt. Das kann man natürlich nicht immer so machen, weil nicht alles ist jetzt offensichtlicher Blödsinn. Bei manchen Artikeln muss man einfach überlegen, ob da vielleicht die Relevanz nicht gegeben ist oder ähnliches. Da werden also Löschanträge gestellt, die dann begründet werden, zum Beispiel Relevanz nicht überprüft oder Artikel ist kein Artikel, steht nur ein Satz drin oder sonstiges. Und das wird dann nochmal diskutiert auf einer entsprechenden Seite. Das heißt, da finden sich dann relativ oft zum Beispiel auch Leute aufgrund eines Löschantrages, die sagen, das Thema ist eigentlich nicht verkehrt, ich kümmere mich darum, den Artikel zu verbessern, dass er dann bleiben kann. Und nach einigen Tagen wird dann, wenn bis dahin nichts passiert ist oder wenn sich mehr Leute für die Löschung ausgesprochen haben, wird der Artikel dann gelöscht, quasi als demokratischer Konsens. Ist natürlich relativ träge in dem Fall, aber es geht ja auch hier immerhin um die Vernichtung eines Artikels und das will ja überlegt werden. Weil überall da, wo es wirklich vielleicht notwendig wäre, schnell zu handeln, gibt es immer noch Schnelllöschanträge, wenn es offensichtlich ist. Und bei allen anderen Fällen sollte man da vorsichtig sein. Man hat ja sonst auch immer wieder die Gefahr, dass hier die Meinung Einzelner irgendwie nur durchgesetzt wird. Ja, dann gibt es eine Qualitätsoffensive. Das ist ein Projekt, das schon länger läuft. Ich glaube, 1-2 Jahre oder so. Das heißt, man hat entsprechende Bausteine, die kann man dann in Seiten einbauen, von denen man meint, die bedürfen dringend einer Überarbeitung, kann man auch eine Begründung angeben. Zum Beispiel habe ich gestern erst gesehen, bei einem Künstler war dann drin gestanden, Artikel ist gut, Künstler ist auch relevant, aber die Biografie ist unvollständig, könnte sich mal bitte jemand drum kümmern, so ungefähr. Das taucht dann in einer entsprechenden Kategorie auf, die von bestimmten Leuten immer wieder angesurft wird und dann nachgeguckt wird, sind da Artikel drin, die zu verbessern sind, wo ich ja vielleicht irgendwas dazu tun kann. Und des Weiteren gibt es so eine Auszeichnung, exzellente Artikel oder lesenswerte Artikel. Da wird dann im Artikel erstens markiert, zum Zweiten ist es auch jeweils eine Kategorie, wo der Artikel auftaucht. Und das soll natürlich auch ein bisschen als Motivation für Autoren dienen, wenn die sagen können, ja, ich habe hier hauptsächlich an einem Artikel mitgearbeitet, der jetzt exzellenter Artikel ist. Das ist ja auch irgendwie was Schönes, ein bisschen so ein Feedback zu kriegen. Diese Artikel werden dann gewählt von der Community. Also irgendjemand schlägt halt vor, deren der Artikel habe ich gelesen, fand ich cool. Dann wird darüber abgestimmt und wenn dann entsprechend das Ergebnis erreicht wird, bekommt der Artikel dann quasi dieses Prädikat. Ja, weitere Möglichkeiten zur Qualitätssicherung sind bisher gewesen die Sperrung von Artikeln. Also immer dann, wenn so ein Edit War, so ein Bearbeitungskrieg vorliegt oder immer wieder Vandalen versuchen, da irgendwelchen Schwachsinn reinzusetzen, dann kann ein Administrator diesen Artikel sperren. Das heißt, er ist nicht mehr zu bearbeiten oder nur noch von Administratoren zu bearbeiten. Wer vielleicht mit dem schon mal ein Problem gehabt hat, da ist dann immer anzuraten, sich mal in den Chatraum von der Wikipedia zu begeben, im IRC, Internet Relay Chat. Da kann man dann reingehen und sagen, ich möchte gerade mal diesen Artikel da und da bearbeiten, das und das. Dann findet sich normalerweise auch immer ein Administrator, der den Artikel mal kurz aufsperrt, bis man die Änderung vorgenommen hat und ihn dann auch wieder zumacht. Also damit hat man quasi in gewissermaßen ein bisschen ein Ventil. Andererseits hat man aber das Problem, diese Artikel sollten natürlich nach wenigen Tagen wieder entsperrt werden. Weil es ist nicht Ziel der Wikipedia, dann hinterher alles abzusperren, dann würde man das Wiki-Prinzip im Endeffekt ja ad absurdum führen, wenn man dann alle Artikel sperrt. Sondern eigentlich sollte das nur dazu dienen, ein vorübergehendes Problem vielleicht mehrerer Autoren zu lösen. Was neu ist, ist die Haltsperrung von Artikeln. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Die Haltsperrung bedeutet, dass nur angemeldete Benutzer diesen Artikel ändern können. Nutzer, die anonym auf die Webseite gehen, ohne Zugang, können diese Änderung nicht vornehmen. Wird auch ähnlich wie bei den Sperrungen gehandhabt, also auch nur temporär. In der englischsprachigen Wikipedia wurde das schon länger eingeführt. Wie mir zu Ohren gekommen ist, ist der Erfolg eher mäßig dieser Maßnahme, weil es ist ja auch gar kein Problem. Man kann sich ja auch schnell anmelden. Also das sind ein paar Mausklicks mehr, da hat man so einen Account. Also gerade Extremisten oder Ähnliches wird es nicht abhalten. Ein Vandale vielleicht schon, weil der sagt, ja gut, also den Aufwand, nur um jemanden zu ärgern, mache ich mir vielleicht nicht unbedingt. Das ist auch eine gewisse Hürde, wenn man irgendwo mal mit dem namentlich erfasst ist, auch wenn das natürlich meistens nur irgendwelche virtuellen Namen sind, dann ist man da halt schon irgendwie im System drin. Woran man momentan arbeitet, sind stabile Versionen von Artikeln. Das heißt, es gibt eine stabile Version, das ist wie ein gesperrter Artikel. Da kann man nichts dran ändern. Das ist eine Version, da haben verschiedene Leute drüber gesehen, ähnlich wie bei den lesenswerten oder exzellenten Artikeln, wo Konsens besteht, dass dieser Artikel so in Ordnung ist. Und dann gibt es eine Arbeitsversion des Artikels. Das heißt, da können Änderungen vorgenommen werden. Und wenn man da wieder einen entsprechenden Stand erreicht hat, quasi eine stabile Version, wie man das von der Software auch kennt, dann wird darüber eben wieder entsprechend diskutiert. Und wenn klar ist, dieser Artikel ist so gut, dann geht er in die stabile Version über und es kann dann wieder weitergearbeitet werden. Außerdem eine Idee, eine sehr alte Idee, ist die Frage, ob die umgesetzt wird. Also ich denke, momentan ist vor allem liegt der Fokus auf den stabilen Versionen. Also da gibt es auch schon entsprechende Patches. Es gibt schon Leute, die das implementiert haben, wo es schon läuft. Warum es noch nicht offiziell released worden ist, liegt natürlich auch daran, dass es absolut getestet werden muss, bevor es in der Wikipedia zum Einsatz kommt. Und zum Zweiten, das größte Problem von solchen Änderungen sind immer die Performance. Also es muss absolut schnell laufen, weil Wikipedia nun mittlerweile seit längerem unter den Top 20 der meist aufgerufenen Webseiten steht. Und die meisten Leute, die Wikipedia benutzen, kennen das Problem. Sie ist meistens relativ langsam, weil man quasi mit Serverkaufen gar nicht mehr nachkommt. Dementsprechend vorsichtig und behutsam geht man mit dem Einbauen neuer Features in die Software um. Ja, Bewertung der Artikel ist klar, dass man dann an jedem Artikel irgendwo so ein gut, schlecht, sehr gut, sehr schlecht abgeben kann und dann so über die Zeit so einen gewissen Konsens erhält, wie gut jetzt eigentlich ein Artikel wirklich ist. Das sollte dann quasi jeder Besucher ermöglichen, da seine Meinung abzugeben. Also außerhalb von der förmlich beantragten Wahl eines Artikels zum lesenswerten oder exzellenten Artikel. Sieht man das? Ja, das sieht man. Gut. Das ist mal die Zahlenentwicklung, Anzahl der lesenswerten Artikel. Man sieht also, die steigt stetig, genauso auch mit der Artikelanzahl an. Genauso auch die exzellenten Artikel. Was natürlich hoffen lässt, wobei gerade bei diesen beiden Kategorien von Artikeln wäre es sehr gut und auch notwendig, dass diese stabilen Artikelversionen auch existieren. Weil das Problem ist momentan halt, dass ein exzellenter Artikel auch auf einmal nicht mehr exzellent werden kann, wenn einer eine Änderung dran durchführt, die natürlich die Qualität des Artikels gefährdet. Andererseits ist es natürlich so, dass hinter diesen exzellenten oder lesenswerten Artikeln ja meistens Autoren stehen, die hauptsächliche Arbeit an diesen Artikeln geleistet haben, die entsprechend auch diese Artikel in Beobachtungslisten führen und diese Änderungen überwachen. Ja? Man kann in der Wikipedia einen Artikel vorschlagen, wenn man ihn für exzellent oder lesenswert hält. Und dann wird über einen gewissen Zeitraum abgestimmt darüber. Und dann geht es darum, wie viele Stimmen dieser Artikel erhält, pro, contra. Also im Endeffekt wie bei einer Wahl, einer normalen Wahl mit entsprechenden Formalismen. Deswegen auch die Bewertung für als FNWelle-Ergänzung, weil die ja für sämtliche Artikel dann funktioniert und ohne dieses, dass man das alles extra vorschlagen muss. Dafür natürlich auch nicht ganz so aussagekräftig. Ja, Ausblick in die Zukunft. Wir haben ein paar Ausblicke ja schon gesehen, Ideen zur Qualitätssicherung. Was in der Wikipedia an sich noch passiert, ist WP 1.0. Das heißt, die Wikipedia soll als gedruckte Enzyklopädie auf den Markt kommen. Das ist ein Beispiel der kommerziellen Nutzung, das ich vorhin angesprochen habe. In Berlin gibt es den Direct Media Verlag, der immer mal wieder gedruckte Versionen von Wikipedia herausbringt, veröffentlicht. Das heißt, Autoren der Wikipedia in Zusammenarbeit mit dem Verlag suchen sich bestimmte Themen aus. Das kommt normalerweise auf Initiative von Autoren, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren. Dann werden Artikel zusammengesammelt, die dafür interessant sind. Es wird eine entsprechende Wiki-Seite angelegt mit der Gliederung. Da kann man ja dann wunderschön gleich direkt auf die Artikel auch verlinken. Und dann werden die Artikel eben gegengelesen, geprüft, verbessert. Und wenn man dann einen Stand hat, von dem man meint, dass er gut ist, dann wird das Ganze in gedruckte Variante, meist noch als PDF, erstellt und kann dann eben gedruckt auch in den Handel kommen. Da gibt es dann sogenannte Wiki-Reader zu bestimmten Themen. Es gibt die Wikipedia-DVD, die es am Stand der Wikipedia gibt oder gab. Ich weiß nicht, ob die schon alle weg sind. Da ist natürlich auch der Verlag dahinter, der sucht sich dann gewisse Artikel halt aus, von denen er meint, dass die besonders gut sind. Und die werden dann auch nochmal überarbeitet, da werden nochmal die Bilder ganz genau geprüft, ob da die Bildrechte auch wirklich überall sauber sind und so weiter. Das heißt, man kann dann hinterher, wenn so ein Wiki-Reader oder so eine DVD rausgekommen ist, kann man dann sicher sein, dass A, das, was auf der DVD drauf ist, einerseits geprüft ist und andererseits natürlich die entsprechenden Artikel, die damit zu tun haben, zumindest zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, auch einen stabilen Stand hatten. Ja, was hier mit WP 1.0 als sehr ehrgeiziges Ziel man sich vorgenommen hat, ist also die gesamte Wikipedia als Nachschlagewerk herauszubringen, quasi ähnlich wie Brockhaus, nur ein bisschen größer, nämlich mit 100 Bänden. Es gibt auf der Webseite von Direct Media, wo die WP 1.0 beworben wird, auch irgendwie so einen schönen Vergleich. Das ist, glaube ich, irgendwie ein komplettes Regal vom Typ so und so von IKEA. Also da kann man dann sich das mal anschauen, sich verbildlichen, wie groß das ungefähr sein wird. Da sind 15 Redakteure, die also in den nächsten Jahren bis 2010, ist das richtig? Bis 2010 sollen diese Bände nach und nach auf den Markt kommen und 15 Redakteure vom Direct Media Verlag wollen das meistern. Also auch wir sind gespannt, ob das klappt. Da soll es auch ein wissenschaftlicher Beirat geben, der eben über gewisse Themen dann auch entscheiden kann und diskutieren kann, um eben gesicherte Informationen danach in die Artikel einfließen zu lassen. Ich denke, es ist jedem klar, das ist wahnsinnig viel Arbeit für den Verlag, aber auch für die Community, die ja da nach Kräften unterstützen sollte, denn Ziel des Projektes ist ja nach wie vor eben die Erstellung einer Enzyklopädie und dem kommt ja dieses Projekt WP 1.0 ja schon extrem nahe, beziehungsweise das ist ja im Endeffekt auch ein Stück weit das Erreichen dieses Zieles. Ja, weiterführende Informationen zum Schluss. Das ist eine Autorin der Wikipedia selbst, hat ein Buch herausgegeben, auch in Zusammenarbeit mit anderen Leuten in der Wikipedia, über die Wikipedia, ja, ist 2005 erschienen. Wikipedia, das Buch, ist sicher interessant, ich habe es selber gar nicht gelesen, müsste man mal sich anschauen. Oder hier die Internetadresse zur Geschichte über diese Seigenthaler-Affäre, beziehungsweise immer noch erste Anlaufstelle im deutschsprachigen Raum ist de.wikipedia.org, also die Startseite des Wikipedia-Projektes. Das ist nicht wikipedia.de, deswegen hat es auch nicht gestimmt, dass wikipedia.de irgendwie zugemacht worden wäre oder so, was da in den Medien zu verlauten war. Also hier auf der Startseite vom Projekt findet man dann im Portal die entsprechenden weiterführenden Links, wo man A, auf Diskussionsseiten nachfragen kann, was einem interessiert, oder in den Chat gehen kann oder die entsprechenden Mail-Accounts benutzen kann, wobei die momentan mit Anfragen ziemlich überhäuft sind. Also wer an einer seriösen Diskussion interessiert ist, macht es am meisten Sinn, da wirklich auf einer Diskussionsseite in der Wikipedia das zu tun, weil da dann auch zeitversetzt verschiedene Leute reinschauen und sich beteiligen können. Was ja beim Chat zum Beispiel zwar schneller geht, aber ja, da sind natürlich nur die Leute dabei, die halt auch gerade da sind. Also, das wär's. Ich stehe jetzt offen für Fragen bzw. für eine Diskussion. Das Thema Qualitätssicherung, so hoffe ich mir, sollte doch durchaus eine Diskussion auch anregen, weil es auch ein wichtiger Punkt ist für das Projekt an sich und auch für das Gelingen und das Erreichen dieses Zieles. Wie hoch ich die Gefahr einschätze, dass die Wikipedia aufgrund einer Falschaussage in einem Artikel gesperrt wird. Das ist ja ein aktuell heißes Thema. Wer es in den Medien verfolgt hat, hat mitbekommen, dass ja in der Wikipedia ein Artikel existiert, wo genau das ja der Fall ist. Da ist Information veröffentlicht worden, von dem andere Leute mal nicht wollen, dass sie veröffentlicht wird. Und ja, es wurde da durchaus kontrovers diskutiert. Die Community konnte sich da eigentlich nicht groß einigen, beziehungsweise einigen insofern, die Information steht immer noch in dem Artikel drin. Da wurden auch schon Gerichte bemüht. Es gab eine einstweilige Verfügung, sowohl gegen den Betreiber der Wikipedia, das ist die Wikimedia Foundation in Florida, die allerdings momentan immer noch nicht zugestellt ist, weil das auf diplomatischem Wege geschehen muss. Und außerdem wurde die erste Version nach Russland geschickt, weil St. Petersburg kann ja auch in Russland sein. Es gab eine einstweilige Verfügung auch gegen den deutschen Wikimedia-Verein, der allerdings nicht Betreiber der Wikipedia ist und dementsprechend auch gesagt hat, gut, er kann da in dem Fall nichts dagegen tun. Die Menschen, die in dem Verein sind, sind ja hauptsächlich Autoren der Wikipedia und somit Teil der Community. Die können natürlich versuchen, einen gewissen Einfluss auszuüben, aber die unterliegen immer noch ihrer persönlichen Meinung. Man hat dann versucht, vor Gericht zumindest die Weiterleitung von wikipedia.de auf eben de.wikipedia.org zu unterbinden. Der Verein ist auch dieser Aufforderung nachgekommen, weil die Domain wikipedia.de eben dem deutschen Verein gehört und nicht der amerikanischen Foundation. Allerdings bei der Gerichtsverhandlung hat dann schlussendlich die Wikipedia das Recht, der Deutsche Wikimedia Verein das Recht bekommen, diese Weiterleitung weiterhin aufrechtzuerhalten. Im Endeffekt sehe ich keine Gefahr, dass das Projekt als solches geschlossen werden kann. Also erstens könnte das nur in den USA geschehen, bei einem Gerichtsverfahren gegen die Foundation selbst. Und zum Zweiten denke ich nicht, dass es möglich ist, eine Seite komplett zu schließen. Man könnte höchstens richterlich verlangen, dass eben die und die Information entsprechend geändert wird. Das wäre möglich, das müsste dann getan werden, wobei das schwierig ist, wie man das umsetzen will. Weil im Endeffekt ist die Community derjenige, der die Inhalte in die Wikipedia einstellt. Die Wikimedia Foundation, die stellt die Server bereit, die bezahlt einen Techniker, der sich um diese Server kümmert. Aber die Leute der Foundation selbst werden nur in ihrer Eigenschaft als Autoren in dieses Projekt eingreifen. Auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn man will ja ganz unbedingt die Unabhängigkeit ja auch bewahren. Also deswegen war ja auch dieser Fall, um den es jetzt da konkret ging vor kurzem, ja auch sehr wichtig. Weil hätte Wikimedia Deutschland tatsächlich verantwortlich gemacht werden können, hätte das unter Umständen ja eine Lawine von Prozessen nach sich ziehen können. Gut, in dem Fall war es natürlich auch von dem her glimpflich, weil es ja nur die deutsche Domain gibt und wenn die abgeschaltet werden muss, beziehungsweise nicht mehr umleiten darf, Das entspricht ja nicht der Abschaltung des Projektes an sich, auch wenn manche Medien das so falsch kommuniziert haben. Also die Wikipedia war immer erreichbar, nur diese Umleitung war nicht möglich in diesen paar Tagen. Und das war eigentlich auch kein Problem, weil das sowieso nicht die richtige Adresse ist. Also deswegen habe ich es auch extra nochmal angegeben.
Ja, ich wollte fragen, ob zur Qualitätssicherung das nicht eine gute Idee wäre, wegzukommen davon, dass alle unter Anonym und Pseudonym und also mehr Verantwortlichkeit reinzubringen, dass man sich, wenn einem einer die Seite kaputt macht, dass man sich direkt an denjenigen wenden kann. Also wenn da zum Beispiel IP-Adressen offen herausgegeben würden, auch von den registrierten Benutzern. Oder wenn sozusagen eine Real-Namenpflicht eingeführt wird. Wobei dann müsste man, um es nicht ganz so schlimm zu machen, auch wieder mit den unsäglichen Benutzersperren aufhören.
Das Problem an der Sache, also die Idee ist ja grundsätzlich gut, weil damit wäre ja jeder Autor, der da wirklich mitarbeitet, müsste sich ja dann auch Gedanken dazu machen und Verantwortung übernehmen für das, was er tut. Das ist ja grundsätzlich mal, bin ich das? Das ist ja grundsätzlich mal eine super Idee eigentlich, weil genau daran krankt es ja, wie man sieht, zumindest bei entsprechenden Vandalen. Andererseits gibt es genügend Leute, die dann sicher nicht mehr am Projekt mitarbeiten wollen würden, weil sie einfach nicht mit dem Klarnamen im Netz veröffentlicht werden wollen. Und das sind sie ja zwangsläufig in dem Moment, wo sie eine Seite ändern, weil sie dann in der Versionshistorie als Autor dieser Seite ja auch auftauchen. Würden sie das nicht, wäre ja das, die ganze Sache mit der Verantwortung wieder dahin. Die Herausgabe von IP-Adressen von registrierten Benutzern, man muss natürlich überlegen, diese Daten liegen natürlich vor, aber diese Daten liegen nur den Administratoren, nicht den Administratoren der Wikipedia, sondern diesen, der Server selbst, den Technikern, die kommen natürlich theoretisch an diese Daten ran. Das ist immer so. Und bei jeder Webseite, bei jedem Webseitenbesuch sind ja diese Daten vorhanden. Öffentlich herausgeben würde ich das auf keinen Fall, weil damit natürlich genauso viel Mist gebaut werden kann. Man kann dann nur sagen, man überlegt sich in einem konkret vorliegenden Fall, wenn die Störung des Betriebes so nachhaltig war, dass sich also eine Anzeige gegen die entsprechende Person als möglich oder sinnvoll erscheint, dann kann man auf die Daten ja natürlich jederzeit zurückgreifen. Aber dann muss diese Entscheidung erst getroffen werden, ja, wir müssen oder wollen gegen diese Person vorgehen. Es hat auch Sinn, das zu tun, weil es wirklich dementsprechend schwerwiegend war. Und dann macht das eben die Wikimedia Foundation oder jemand Entsprechendes, der dafür dann die Verantwortung übernimmt und der erhält dann die Informationen, die dann an die behördlichen Stellen weitergereicht werden. Aber das wirklich öffentlich zugänglich zu machen, halte ich für keine gute Idee, eben aus den genannten Gründen. Im Endeffekt kann man das zusammenfassen, eigentlich Datenschutzgründe. Also es wäre mit zweierlei Maß gemessen, wenn ich Vandalen in der, per IP-Adresse quasi nicht jagen wollen würde. Aber jawohl. Ja gut, die Wikipedia ist ja nicht die Musikindustrie. Aber ja gut, diese Möglichkeit, Leute über die IP-Adressen verfolgen, gibt es ja grundsätzlich.
Ich glaube, bei diesem Problem sind zwei verschiedene Lizenzmodelle im Spiel. Und deswegen kann man das nicht so einfach miteinander vergleichen. Also wir würden jetzt wahrscheinlich in eine rechte Diskussion und Jura-Diskussion in Deutschland abgleiten. So wie ich die Frage verstanden habe. Ja, die Musikstücke sind urheberrechtlich geschützt und hier geht es um ein öffentliches Gut. Und das sind andere Interessen im Spiel. Und da fehlt mir die Kompetenz und möglicherweise, ich weiß nicht, ob du sie hast, auch nicht, um dort jetzt grundlegend drauf einzugehen. Ich schlage vor, wir geben mal die Frage hier, den nächsten Frager weiter.
Ich habe eine Frage, die passt zwar nicht ganz zum Thema. Da gibt es jetzt so ein Projekt, dass man einen Link aus der Wikipedia als einen Barcode ausdruckt und dann an öffentlichen Objekten anbringt, um somit mit mobilen Endgeräten da gleich dort zu landen. Können Sie dann darüber was sagen?
Kann ich, ja. Semapedia heißt das Projekt. Und entstanden ist es aus der Idee von Studenten an der Universität Wien. Ich glaube TU Wien oder was das war. Und es existiert eine Software, mit der es eben möglich ist, zweidimensionale Barcodes zu erzeugen, also darin Daten zu kodieren. Zweidimensionale Barcodes haben den Vorteil, dass sie besonders fehlerresistent sind. Wer schon mal ein Online-Ticket von der Deutschen Bahn gesehen hat, der kennt ja diese Flächen mit diesen schwarzen, weißen Punkten drauf. Das sind eben diese Barcodes. Und da gibt es eine Software, mit der kann man diese Barcodes erstellen, indem man eine Internetadresse eingibt. Die wird dann umgerechnet in so einen Barcode. Gut, diesen kann ich ausdrucken und irgendwo aufkleben. Und der zweite Teil kommt dann ins Spiel, dass Benutzer, die eine Software kostenlos herunterladen können auf dieser Webseite für verschiedene Endgeräte, Handys, PDAs und so weiter, die zum Beispiel mit Kameras und natürlich Internetzugang ausgestattet sind. Und wenn ich dann also durch die Welt laufe, in New York zum Beispiel wurden schon mehrere tausend solcher Barcodes aufgeklebt auf öffentlichen Gebäuden, zu denen es Artikel in der Wikipedia gibt, mit eben der entsprechenden Adresse zu diesem Artikel. Dann kann ich mit meinem Mobilfunkgerät hingehen, kann diesen Barcode anvisieren und quasi ein Foto schießen, also mit dieser Software. Die Software rechnet, also wertet diesen Barcode aus und lädt mir automatisch diese Wikipedia-Seite in mein mobiles Endgerät. Das heißt, man kennt es vielleicht von Museen, da gibt es ja auch manchmal solche Geräte, wo man irgendwie so Audiodokumente hören kann. Auch mit entweder mit irgendwelchen Tasten, die man drücken muss auf dem Gerät oder manchmal auch mit so Barcodes oder ähnlichen Systemen. Und das geht so in die Richtung. Nur, dass es eben weltweit ist. Ich gehe also, egal wo, gehe ich einfach hin mit meinem Handy, mache da dieses Bild und schon habe ich den Artikel dazu und kann dann dazu was lesen zum entsprechenden Gerät. Also es gibt Leute, die halten das für eine tolle Sache. Ich finde es auch nicht schlecht. Es gibt Leute, die halten es für Blödsinn, weil sie sagen, das ist quasi die neue Form des Spams. Ich klebe überall solche Sachen hin. Wir wollen mal sehen, wie weit so der gesunde Menschenverstand reicht. Dann sollte eigentlich klar sein, dass es nur dann Sinn hat, wenn man damit sinnvoll umgeht. Also für ein wirklich relevantes Objekt, für das auch wirklich ein Artikel existiert, einen Tag an entsprechender Stelle aufzukleben. Wichtig ist übrigens noch zu sagen, wenn man das tut, kann man ja jederzeit gerne mitmachen. Ich glaube, semapedia.de ist, glaube ich, die Webseite. Oder semapedia.org oder wahrscheinlich beides. Wenn man da mitmacht, weisen die auch darauf hin, gerade bei öffentlichen Gebäuden etc., unbedingt vorher mit dem Inhaber des Gebäudes sprechen. Also nicht einfach irgendwo hinkleben. Kann böse Folgen haben, weil es kann unter Umständen Sachbeschädigung sein.
Okay, okay. Falls du jetzt das Thema aufgreifst, was ich auch gerade aufgreifen wollte, ist das prima.
Ich wollte noch einmal zurück zu den IP-Adressen. Geht denn das überhaupt technisch? Die Frage ist doch, muss ich im Internet Kaffee meinen Personalausweis vorzeigen?
Dann ist, glaube ich, also an dem Punkt erübrigt sich das dann sicher, weil so ein Internetcafé wird nur eine Adresse haben vom zentralen Gateway und die können dann auch nicht mehr weiter sagen. üblicherweise. Aber zumindest wird das Internetcafé natürlich als Internetdienstanbieter zumindest in Deutschland eine gewisse Verantwortung tragen. Wobei, da gebe ich dann an die Juristen ab.
Ich würde noch zwei Anmerkungen zu anderen Stellen machen, zum Erlebnis, was mein Kollege und ich miteinander hatten. Bei den neuralgischen Punkten tauchten die Naturwissenschaften nicht mit auf. Naturgemäß kann ich gut verstehen. Wir hatten eine Formel gesucht für ein Programm und fanden in der Wikipedia eine Formel, die das tun sollte. Und das Ergebnis war nicht sehr berauschend. So. Es stellte sich raus, die Formel war falsch. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dieses Programm eins gewesen wäre, was oder eine, wenn ich die verwendet hätte, einem Objekt, wo man es nicht so unmittelbar überprüfen kann, wenn ich eine Brücke konstruiert hätte, da wird man schon ein bisschen grausiger. Ja, da ist die Qualität, dann steckt die Qualität sehr weit durch. Und wir haben ja auch solche Meldungen gehört, wie Mars-Auto, wo durch falsche Einheitenumrechnungen oder sowas passiert ist. Sollte man nicht unterschätzen. Das eine. Und zum anderen, ja, was machen wir nun mit der falschen Formel? Im Vortrag kam, der Biologe, der soll doch gleich hinschreiben, was richtig ist. Ich kann nicht so schnell überblicken, in welchem Kontext das alles steht, wo der Fehler steckt, wie die korrekte Formel jetzt aussehen müsste in diesem Kontext des Artikels. Das sind schon mal ein, zwei Tage Arbeit, die ich nicht unbedingt in dem Moment bereit bin zu investieren. Jetzt dorthin zu schreiben, diese Formel ist aber falsch, ist auch irgendwie unseriös. Aber also ich bin in der Position des Halbwissenden dann. Ja, ich habe Halbwissen und mein sicheres Wissen beschränkt sich darauf, dass da ist ein Fehler, irgendwo.
Ich würde mal sagen, da kommt man zu dem Punkt, Wikipedia sei mutig. Da muss man dann wirklich einfach den Artikel aufmachen und die Formel einfach löschen. Und in der Quellenangabe, es gibt unten immer so ein kleines, so eine kleine Textzeile, da gibt man immer eine Zusammenfassung an, so was man gemacht hat, dass später in der Versionshistorie ungefähr nachvollzogen werden kann, was da passiert ist. Und da würde ich zum Beispiel die Formel einfach rauslöschen und würde reinschreiben, Formel ist falsch, gelöscht, Punkt. Weil jeder andere kann in die Version davor gehen, da steht die Formel ja noch drin, es ist ja nichts verloren.
Okay.
Das wäre zumindest mal ein Stück weit ein Dienst an der Sache. Und wenn man will, kann man ja dann auch noch so einen überarbeiteten Baustein einsetzen. Also was ich ja vorhin angesprochen habe, diese Qualitätsoffensive, dass man dann wirklich einen Baustein einbaut, der besagt, dieser Artikel muss überarbeitet werden, weil eben diese Formel falsch ist. Dann fällt das vielleicht auch besser auf.
Also ich hätte eine Frage. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich so eine Fehlinformation in der Wikipedia finde? Gibt es da irgendwelche Untersuchungen, wo das mal gezählt wurde und statistisch ausgewertet wird?
Es gab mehrere Versuche. Ich habe momentan einen im Kopf, grob im Kopf. Das war vom Magazin Nature. Die haben, ich glaube, 50 Artikel aus dem Bereich Biologie genommen. Und zwar sowohl aus der Wikipedia als auch aus der Britannica-Enzyklopädie und miteinander verglichen. Und die Fehleranzahl war, glaube ich, es waren, glaube ich, in der Wikipedia ein Fehler weniger sogar drin. Also es waren irgendwie, glaube ich, 8 und 9 Fehler oder sowas. Ich müsste den Artikel mal raussuchen, den findet man bei Heise noch. Also da gab es Artikel, es gab schon öfter solche, solche Untersuchungen und man muss halt davon ausgehen, wenn hier Fachleute am Werk sind, dann werden entsprechende Fachthemen untersucht. Und da ist wahrscheinlich, sind auch die Leute, die das geschrieben haben, haben wahrscheinlich auch entsprechend mehr Fachwissen, um überhaupt diesen Artikel erstellen zu können.
Jetzt ist die Zeit leider rum. Nochmal ganz tolles Dankeschön für die kurzfristige Vertretung. Das war eine Glanzleistung.
Danke. Also wer jetzt noch weiter diskutieren will, trotz dass die Zeit um ist, der sei eingeladen, an den Stand der Wikipedia zu kommen. Da sind auch noch mehr Leute.
Und dem Patrick Danowski wünschen wir alles Gute, dass er wieder gesund wird und vielleicht im nächsten Jahr dann persönlich hier ist, ja?
Alles klar. Vielen Dank.
Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2006. Die Rechte des Beitrages liegen bei den Referenten. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de.
Chemnitzer Linux-Tage.